Radio Poland, the external service of Polish Radio.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hallo und herzlich willkommen am Mittwoch. Sagt Ihnen Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Auf diese Entscheidung hat Polen jahrelang gewartet. Die Ukraine hat das seit 2017 geltende Verbot von Exhumierungsarbeiten polnischer Kriegsopfer auf ihrem Territorium aufgehoben. Damit können erstmals seit Jahren Opfer des Wolynien-Massakers aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs identifiziert und würdig bestattet werden. Wir wollen auch auf den deutsch-polnischen Grenzvertrag zurückkommen, der im November 1990 unterzeichnet wurde. Doch die Vorverhandlungen waren alles andere als einfach.
Ich weiß, dass aus der Geschichte Konsequenzen gezogen werden müssen und dass man bereit sein muss, geschichtlich zu denken und auch Schlussstriche zu ziehen, um die Zukunft bauen zu können. Das ist der Grund, weshalb ich mich als, wie wir Westdeutschland sagen, als Heimatvertriebener bewusst für die deutsch-polnische Aussöhnung einsetze.
Wie die Gespräche aus der damaligen Perspektive aussahen, hören Sie später im Programm. Zuerst die wichtigsten Meldungen des Tages. Polen und Frankreich haben sich gegen das geplante Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten ausgesprochen. Beide Länder kritisieren, dass das Abkommen ungleichen Wettbewerb für die europäische Landwirtschaft schaffen und Umweltstandards untergraben könnte. Besonders kritisiert wurden Bestimmungen zur Erhöhung der Zollkontingente für Geflügelfleisch. Ministerpräsident Donald Tusk betonte, dass Polen keine Initiativen unterstütze, die Landwirtschaft und Wirtschaft schaden könnten. Der französische Widerstand ist ebenfalls deutlich. Die Landwirtschaftsministerin erklärte vor der Nationalversammlung, das Abkommen garantiere weder faire Wettbewerbsbedingungen noch die Einhaltung europäischer Standards. Die Verhandlungen über das Abkommen, die bereits seit fast 25 Jahren andauern, stehen vor einem entscheidenden Moment. Bis Mitte Dezember sollen die Gespräche abgeschlossen sein, um die Ergebnisse beim EU-Gipfel Ende Dezember zu präsentieren. Während Polen und Frankreich auf Ablehnung drängen, fordert Deutschland den Abschluss des Abkommens. Unterstützt von Spanien, Lettland und Schweden sieht Berlin das Abkommen als Chance, die eigene Industrie, insbesondere den Automobilsektor, zu stärken. Der Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski und Präsidentschaftskandidat der Bürgerkoalition will die kommenden Wochen für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Bei einem Besuch in einer Bäckerei nahe Warschau erklärte er am Mittwoch, dass er den Dialog mit kleinen und mittleren Unternehmen sowie Landwirten in den Mittelpunkt stellen wolle. Jede Stimme zählt, nichts ist entschieden, betonte er. Jetzt ist der Moment, um mit den Menschen über das zu sprechen, was ihnen wirklich wichtig ist, sagte Trzaskowski in der Stadt Jawczyce. Er kritisierte die Wirtschaftspolitik der ehemaligen PiS-Regierung, die durch häufige Steueränderungen und neue Belastungen für Verunsicherung bei Unternehmern gesorgt habe. Heute müssen wir über die Wirtschaft sprechen und darüber, wie wir den Menschen helfen können. Besonders im Fokus stehen kleine und mittlere Unternehmen. Zusammen wollen wir überlegen, was heute am wichtigsten ist, wie wir die heutige Wirtschaft beleben wollen. Neben Trzaskowski treten bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 2025 unter anderem Karol Nawrocki für die Recht und Gerechtigkeit sowie Sejm-Marschall Szymon Hołownia, Sławomir Mentzen von der rechtsextremen Konföderation und Marek Jakubiak von den Freien Republikanern an. Europa sollte die Allianz mit den USA pflegen, gleichzeitig jedoch ihre eigene Stärke aufbauen, um der Bedrohung durch Russland entgegentreten zu können, betonte Premierminister Donald Tusk vor seinem Abflug nach Schweden zum Gipfeltreffen der nordischen und baltischen Staaten. Tusk hob hervor, dass es die wichtigste politische und psychologische Aufgabe sei, den Ehrgeiz Europas zu wecken. Es gibt keinen Grund, warum die Europäische Union als Ganzes gegenüber irgendjemandem Minderwertigkeitskomplexe haben sollte. Niemand kann vorhersagen, wie sich die amerikanische Politik in den nächsten Monaten entwickeln wird. Europa muss so oder so unabhängig werden, auf eigenen Beinen stehen und die Ära der Angst und Unsicherheit gegenüber Russland muss endgültig vorbei sein. Wenn Europa vereint ist, dann ist Russland im Vergleich zu Europa ein Zwerg, technologisch, finanziell und wirtschaftlich. Wenn Europa jedoch gespalten ist, stellt Russland eine Bedrohung für jeden einzelnen jeden europäischen Staat dar. Tusk betonte, dass angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine nicht Emotionen, sondern Interessen im Vordergrund stehen sollten und dass Europa Kiew nicht im Stich lassen dürfe, falls sich die USA zurückziehen sollten. Ein Waffenhändler, der wohl Kriminelle in ganz Europa mit Schusswaffen versorgte, ist bei einer Aktion von Europol in Polen festgenommen worden. Der Pole wurde festgenommen, als er Waffensätze transportierte, die er in Österreich gekauft hatte. Eine anschließende Durchsuchung seines Wohnsitzes sowie eines nahegelegenen Waldes durch polnische Ermittler führte zur Entdeckung dutzender illegal besessener Waffen, darunter Pistolen, Gewehre, Revolver und automatische Waffen. Außerdem wurden über 80 wesentliche Waffenteile und mehr als 20.000 Stück Munition gefunden. Alle diese Gegenstände waren in Fässern versteckt, die im Boden vergraben waren, hieß es in einer Mitteilung von Europol. Schwedische Ermittler fanden heraus, dass er Dutzende gewalttätige Banden mit Waffen belieferte. Der Fiat 125p wird heute 57 Jahre alt. Quadrat oder auch Credence übersetzt so viel wie der Geschirrschrank. Das unter diesen liebevollen Spitznamen bekannte Auto war seit Ende der 60er Jahre hierzulande der letzte Schrei und über Jahrzehnte hinweg ein fester Bestandteil des polnischen Straßenbildes. Das Auto erlangte in Polen Kultstatus und wurde zu einer Ikone der Popkultur. Der polski Fiat 125p war in den meisten polnischen Serien und Filmen zu sehen, die zwischen 1970 und 1990 produziert wurden. Die Mittelklasse-Limousine war nicht nur in Polen, sondern auch in der DDR und anderen Ostblockländern der Traum vieler Autofans. Besonders in den 70er Jahren wurde das Auto weltweit exportiert, unter anderem nach China, Kolumbien und Ägypten, aber auch nach Frankreich und England. 1991 wurde die Produktion des Fiat 125 eingestellt. Insgesamt sind fast 1,5 Millionen Stück vom Band gelaufen. Und soweit die Meldungen beim polnischen Rundfunk. Weiter geht es mit den Pressekommentaren und Adam Deniso.
Premierminister Donald Tusk reist heute nach Schweden zu einem Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs der skandinavischen und baltischen Länder. Es wird das erste Mal sein, dass Polen an diesem Format teilnimmt, betont Bartosz Wieliński in der linksliberalen Gazeta Wyborcza. Premierminister Tusk, so der Autor, sei nach Schweden eingeladen worden, weil er zu den zentralen Akteuren der europäischen Politik gehöre. Polen hat nach der Abwahl der PiS-Regierung im Westen nun seinen Moment als ein Land, in dem Demokraten die Populisten besiegen konnten. Wie die Gastgeber unterstütze Polen die Ukraine und investiere massiv in seine Streitkräfte. Ohne Polen wäre die Zusammenarbeit in der Ostseeregion unvollständig, erklärt ein skandinavischer Diplomat im Gespräch mit dem Blatt. Für Polen seien Gespräche in diesem neuen internationalen Format besonders wichtig, da die Wiesegrad-Gruppe zerbrochen sei, auch das Weimarer Dreieck sei geschwächt. In Frankreich stehe die Regierung auf wackeligen Beinen, in Deutschland sei die Koalition bereits zusammengebrochen. Zudem sei das Verhältnis zwischen Berlin und Warschau in letzter Zeit sowieso unterkühlt. Das unerwartete Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin, das keinerlei Ergebnisse gebracht habe, habe es zusätzlich belastet. Wir geben die enge Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich keinesfalls auf. Die Situation ist, wie sie ist. Wir suchen zusätzliche Möglichkeiten, damit unsere Stimme Gehör findet, betont ein polnischer Diplomat im Gespräch mit Gazeta Wyborcza. Ob Polen dauerhaft Mitglied der Gruppe der nordischen und baltischen Staaten sein werde, sei noch unklar. Es stehe jedoch fest, dass die Absprachen der Länder vor europäischen Gipfeln fortgesetzt werden. Morgen werden Premierminister Tusk und sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen Polen und Schweden unterzeichnen, schreibt Bartosz Wieliński in der Gazeta Wyborcza. Wenn sich das System nicht grundlegend ändert, könnten in 10 Jahren bis zu 2 Millionen Rentner mit Minimalrenten auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, warnt das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Im Jahr 2011, so die Zeitung, habe es landesweit etwa 76.000 Rentner mit sehr niedrigen Renten gegeben. 2023 seien es bereits über 423.000. Diese wachsende Gruppe von Rentnern werde staatliche Unterstützung benötigen, einschließlich kostenloser Gesundheitsversorgung und Zusatzleistungen wie der 13. und 14. Monatsrente. Laut Dr. Marcin Krajewski von der Universität Łódź müsse die Diagnose mit der Erkenntnis beginnen, dass das neue Rentensystem fehlerhaft funktioniert. Experten wie Dr. Ariel Przybyłowicz von der Universität Wrocław appellieren um eine umfassende Reform des Systems, die unter anderem die Einführung einer Mindestanzahl an Beitragsjahren für die Rentenberechtigung und die Abschaffung von nicht registrierten Tätigkeiten und Beitragsvergünstigungen für Studenten bis 26 Jahre beinhalten sollte. So Dziennik Gazeta Prawna. Für einen freien Heiligabend wären die Polen bereit, einen anderen Feiertag abzugeben. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IBRIS für die Rzeczpospolita hervor. Demnach sind 55,6% der Befragten bereit, einen derzeit arbeitsfreien Tag wie den 6. Januar oder den 1. Mai gegen einen freien Heiligabend einzutauschen. In einer früheren Umfrage hatten sogar 67,5% der Befragten die Idee eines arbeitsfreien Heiligabends unterstützt, erinnert Rzeczpospolita. Wie Michał Kolanko in seinem Artikel zum Thema erinnert, stamme die Initiative für diesen Vorschlag von der Partei Lewica, die Linke, die ihn noch in diesem Jahr umsetzen wollte. Der Plan habe überraschend Unterstützung von Staatspräsident Andrzej Duda und der Bischofskonferenz erhalten, was zu unerwarteten politischen Allianzen geführt habe. Adam Traczyk von der Organisation More in Common Polska bezeichnete den Vorschlag als eine volksnahe Idee, die sowohl wirtschaftlich Schwächere als auch die polnische Tradition anspreche. Trotz der öffentlichen Unterstützung, so der Autor, spalte der Vorschlag die Regierungskoalition, was eine Einführung noch in diesem Jahr unwahrscheinlich mache. So habe etwa Ryszard Petru, Abgeordneter von Polen 2050 und Chef des Wirtschaftsausschusses, der sich mit dem Projekt befasst, argumentiert, dass ein freier Heiligabend nur im Austausch gegen einen anderen Feiertag eingeführt werden sollte, um die wirtschaftlichen Kosten auszugleichen. Doch im Fall einer solchen Modifikation des Gesetzes oder einer Aufschiebung seines Inkrafttretens auf 2025 hat die Linke angedroht, ihre Unterstützung zurückzuziehen. Dann würde vieles von der Haltung der PiS und der Konföderation abhängen. Ein freier Heiligabend ab diesem Jahr wäre ein symbolisches Weihnachtsgeschenk und ein starker Start in den Wahlkampf für die Koalition, so Traczyk. Eine Verzögerung indes werde die politische Wirkung schwächen. Es werde jedenfalls sicherlich ein Thema sein, über das die Polen am weihnachtlichen Tisch diskutieren werden, so der Gesprächspartner der Rzeczpospolita und soweit auch die Presseschau.
Danke, Adam. Am 14. November 1990 unterzeichneten der deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher und sein polnischer Amtskollege Krzysztof Skubiszewski in Warschau den deutsch-polnischen Grenzvertrag. Den Auftakt zur Regelung der Grenzfrage hatten die berühmte Versöhnungsmesse in Krzyżowa, Kreisau, 1989 und die symbolische Umarmung zwischen Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki und Bundeskanzler Helmut Kohl gegeben. Die westliche Grenze von Polen beträgt aktuell 467 Kilometer. Direkt mit Deutschland benachbart sind die Regionen Zachodniopomorskie, Lubuskie und Niederschlesien. Auf deutscher Seite wiederum sind es die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Doch die Vorverhandlungen waren alles andere als einfach. Wie die Gespräche aus der damaligen Perspektive aussahen, hören Sie in der heutigen Ausgabe der Sendereihe aus dem Archiv der deutschen Redaktion.
Und nun, verehrte Hörer, ein Gespräch mit Vertretern des Benzberger Kreises, die in diesen Tagen in Polen weilten und unter anderem auch die Odermetropole Wrocław besuchten. Bei dieser Gelegenheit sprach unsere Reporterin Irena Oschinska mit
Herrn Karl-Heinz Koppe aus Bonn und Herrn Elmar Maria Loray aus Mainz. Gestatten Sie bitte die typische Reporterfrage, die ich Ihnen stelle. Wie hat es Ihnen bei uns in Polen gefallen?
Es spricht Herr Elmar Maria Loray.
Ja, ich bin, muss ich ehrlich sagen, mit einer gewissen Sorge hierher gekommen. Ich kannte Polen noch nicht durch eine augenscheinliche Reise. Ich kannte es durch Lektüre, durch Bücher. Und ich hatte gehofft, zumindest Menschen zu finden, die uns als Partner akzeptieren, um über diese gemeinsame Geschichte zu sprechen, eine sehr schlimme Geschichte, die wir haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht über die Gastfreundschaft, mit der man uns aufgenommen hat. Das war mehr als Gastfreundschaft, das war, ja, es war richtige Freundschaft, das war Herzlichkeit. Und ich muss sagen, das ist mein stärkster Eindruck, den ich hier in Polen gehabt habe. Ein Eindruck, der nicht das andere verwischt, nämlich die Geschichte, die schwere Geschichte. Und wer einmal in Auschwitz gewesen ist, und das haben wir, glaube ich, alle sehr stark empfunden, der kann niemand übel nehmen, keinem Polen übel nehmen, wenn er sagt, ich will mit diesen Deutschen vorerst nichts mehr zu tun haben.
Sie scheinen mir aber viel zu jung zu sein, um die Geschichte persönlich kennengelernt zu haben, die Sie böse, als böse Geschichte nennen.
Ja, ich glaube, die Geschichte selbst habe ich nicht erlebt, aber ich bin 41 geboren, mein Vater ist in diesem Kriege gefallen und ich glaube, dass man diese Geschichte nicht nur unbedingt erleben muss, sondern dass man, wenn man sich mit dieser Geschichte, aus der man im Grunde ja kommt, auch wenn man in ihr noch nicht geboren ist, dass man sich mit dieser auseinandersetzen muss. Und wenn diese Geschichte so schauerliche Dimensionen angenommen hat, wie es hier der Fall war, dann muss man für diese Geschichte vielleicht sich nicht als schuldig fühlen, aber doch verantwortlich und irgendwie haftbar. Und das, glaube ich, genügt, um sich mit diesem auseinanderzusetzen, mit diesem Problem.
Ich möchte diesen Eindruck ergänzen, dahingehend, dass ich einer von denen bin, die den letzten Teil, den tragischsten Teil der deutsch-polnischen Geschichte noch mit Bewusstsein erlebt hat.
Nun spricht Herr Karl-Heinz Koppe.
Ich bin in dieser Stadt, in der ich mich heute aufhalte, geboren und habe sie im Alter von 15 Jahren mit vielen meiner Landsleute verlassen müssen. Dennoch bin ich mit großer innerer Bewegung, aber ohne Bitterkeit hierher zurückgekehrt. Ich weiß, dass aus der Geschichte Konsequenzen gezogen werden müssen und dass man bereit sein muss, geschichtlich zu denken und auch Schlussstriche zu ziehen, um die Zukunft bauen zu können. Das ist der Grund, weshalb ich mich als, wie wir in Westdeutschland sagen, als Heimatvertriebener bewusst für die deutsch-polnische Aussöhnung einsetze und bewusst hier nach Westpolen gekommen bin, um zu sagen, dass ich für mich gesprochen Verständnis dafür habe, dass dieses Land heute polnisch ist.
In Anbetracht dessen, was Sie nun sagten, folgende Frage. Schafft Ihrer Meinung nach die Anerkennung der Oder-Neiße Grenze durch Westdeutschland die nötigen Vorbedingungen zur Regelung der Beziehungen zwischen Polen und der Bundesrepublik?
Nun, diese Frage hat man uns natürlich hier immer und überall gestellt, ganz gleich, wo wir waren. Ich glaube, man hat in der Bundesrepublik vielleicht noch nicht das Verständnis, warum diese Frage den Polen so wichtig erscheint. Aber ich glaube, ich brauche ja nur darauf hinzuweisen, dass der Benzberger Kreis schon in seinem ersten Memorandum von 1968 und auch dann in der Folgeerklärung vom vergangenen Jahr darauf hingewiesen hat, dass die Anerkennung der polnischen Westgrenze die notwendige Voraussetzung sein muss und kann, um überhaupt dieses Gespräch und diese belastete lange Geschichte zu bewältigen. Die Geschichte in Deutschland und in Polen, und wir sind der Ansicht, dass diese Anfrage der Polen an uns immer, dass sie vielleicht in der Bundesrepublik noch nicht verstanden wird, aber verstanden werden muss. Darum bin ich ganz sicher.
Ich möchte ganz konkret auf die derzeitigen Verhandlungen eingehen, die zwischen Ihrer Regierung und der Bundesregierung geführt werden. Ich glaube, dass diese Bundesregierung ebenso wie eine Mehrheit in Westdeutschland sich darüber klar sind, dass diese Anerkennung erfolgen muss. Nur habe ich eine große Sorge, dass nämlich, wenn diese Anerkennung vollzogen wird, zunächst einmal nichts folgen könnte, dass es nicht zu diplomatischen Beziehungen kommt, dass es nicht zu Erleichterungen im Verkehr zwischen unseren beiden Ländern kommen könnte und dass dann diese Initiative unserer Regierung in der deutschen Öffentlichkeit einen gewissen Rückschlag erleidet, einer Skepsis begegnet und man dann sagen könnte, Polen hat auf diese deutsche Geste nicht reagiert. Andererseits fanden wir hier sehr viel ermutigende Zeichen, wo man uns sagte, dass man ja gerade diese Verhandlungen wünsche und die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie, weil man zu einem besseren Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland kommen möchte. Ich glaube, es ist also ein beiderseitiges Interesse vorhanden, mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Linie die Voraussetzung zu dem, was Ihre Regierung die Normalisierung des Verhältnisses zwischen unseren Staaten nennt und das, was ich nennen möchte, ersten Schritte zu einer Überwindung der Vergangenheit, zu Kooperation und in einer ferneren, hoffentlich nicht allzu fernen Zukunft auch zu einer Versöhnung zwischen unseren Völkern, zu einer fruchtbaren Kooperation.
Nun, Herr Elmar Maria Loray.
Nun, das könnte natürlich alles etwas sehr optimistisch klingen. Ich bin der Ansicht, dass für eine wirkliche Verständigung zwischen den beiden Völkern noch eine ganze Reihe psychologischer Barrieren abgebaut werden müssen. Auf der einen Seite ist es sicherlich ein entscheidender Informationsmangel. In der Bundesrepublik gibt es zu wenig Informationen hier über Polen, über die Condition humaine, über die ganz normale Lebensweise, über die Assoziation, über die Empfindlichkeit, die Polen bestimmten Worten oder bestimmten Dingen gegenüber haben. Und hier in Polen, glaube ich, müsste man sich mit der Bundesrepublik auch unter einem anderen Gesichtspunkt beschäftigen als nur dem einen, was wird aus diesem Land, das uns einmal so furchtbar auf dem Nacken gesessen hat. Man müsste vielleicht auch versuchen, die neue Entwicklung in der Bundesrepublik, die Entwicklung der Jugend etwas genauer zu beobachten, etwas sachlicher zu beobachten, um darin zu sehen, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte und die Bereitschaft, eine gemeinsame Zukunft zu beginnen, nicht Phrasen und nicht Propaganda sind. Und ich glaube, man müsste sicherlich von beiden Seiten mehr Anstrengungen machen, dieses Auseinanderleben, das nun einmal stattgefunden hat und das bedauerlich ist, wieder bis zum gewissen Grad zu überwinden. Und das wäre meines Erachtens nur möglich durch einen viel größeren und großzügigeren Austausch von beiden Seiten. Denn das scheint mir eines der bedeutendsten Eindrücke gewesen zu sein für meine Reise und auch für die Eindrücke meiner Freunde, denn dass das Face-to-Face ist, dass man sich Angesicht von Angesicht gegenüber sitzt, dass man miteinander spricht, dass man miteinander isst und trinkt und zwar sehr gut isst und sehr viel trinkt und erfreulich gut isst, dass das mit dazu beiträgt, sich gegenseitig irgendwo wieder näher zu kommen und aus den verschiedenen Welten wieder zusammenzufinden. Ohne diesen menschlichen Anlauf ist meines Erachtens eine Einigung auf dem politischen Weg, ist fruchtlos meines Erachtens. Es wird diese menschlichen Kontakte werden notwendig sein, um dieses schwere Erbe der Geschichte und um diesen ganzen psychologischen Berg, der vor uns liegt, überhaupt überwinden zu können und in anderen Kategorien als nur kleinen, innerstaatlichen Kategorien zu denken, sondern zu denken in den Dimensionen einer Zukunft, einer menschlicheren Zukunft, in dieser ganzen Welt.
Ich danke Ihnen schön und an Sie, Herr Koppe, die letzte Frage, und zwar, was ist eigentlich der Benzberger Kreis?
Der Benzberger Kreis ist sehr schwer zu beschreiben. Er ist keine Vereinigung, er ist ein loser Freundeskreis von etwa 160 Katholiken der verschiedensten Berufsgruppen, der verschiedensten Wissenschaftszweige, die sich vor etwa 4 Jahren zusammengefunden haben, um aus christlicher Sicht die großen Fragen unserer heutigen Gesellschaft zu untersuchen, und zwar ganz besonders in Bezug auf die Bundesrepublik. Und eines der ersten Probleme, das wir anpackten, war das Problem der Versöhnung oder der Beziehungen zum polnischen Volk. Wir gingen davon aus, dass die Aussöhnung mit Frankreich erstaunliche Ergebnisse gezeitigt hat, und wir wissen, dass es mit Polen unendlich viel schwieriger ist. Wir kannten das Memorandum der evangelischen Kirche, wir kannten die Antwort der polnischen Bischöfe, wir fanden aber alles, was von deutscher Seite bis dann getan wurde, unzureichend, und so verfassten wir in mehrmonatiger, intensiver Arbeit unser Memorandum zu den deutsch-polnischen Beziehungen, von dem wir glauben, dass es in der Bundesrepublik ein Tabu zerstört hat, nämlich das Tabu, nicht über die Oder-Neiße-Linie sprechen zu dürfen. Wir haben damit Erfolg gehabt und wir werden in diesem Sinne sicherlich weiterarbeiten.
Herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiedersehen.
Do widzenia.
Do widzenia.
Do widzenia, sage auch ich, Joachim Tichelski. Vielen Dank für diese knappe halbe Stunde aus Warschau. Morgen sprechen wir unter anderem über das Polendenkmal, das in Berlin entstehen sollte. Doch allen Anschein nach geht mit dem Zerfall der Ampelkoalition auch das Polenhaus in die Brüche. Machen Sie es gut. Do usłyszenia.
Portofino i dużo gości z wszystkich stron i strumieniami płynie wino tu w Portofino przez całą noc dla wszystkich dziewczyn w Portofino wystarczy w samochodach miejsc i każda będzie mieć na kino tu w Portofino. Gdy lato jest, tamtego roku w Portofino skończyłam 19 lat i nie wiedziałam, że jest miłość tu w Portofino, no bo ja jest tyle dziewczyn w Portofino, a zobaczyłeś właśnie mnie. Pomarańczowy księżyc spłynął, gdy w Portofino szeptałam. Księżyc się rozpłynął, gdy w Portofino mówiłam tak. Ty miałeś zostać w Portofino, do miasta już wysłałeś list. Z moimi w morze miałeś płynąć tu z Portofino i wrócić dziś. Wiedzieli ludzie w Portofino, że do wesela dzień czy dwa gadali z jaką dumną miną, przez Portofino będę szła. Lecz wyjechałeś z Portofino, na drodze został żółty kurz. Nie mogę śmiać się w nos dziewczyną,
aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.